Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Jens Bäuerle und mir, Sven Wildermann. Hallo Jens, ich hoffe, es geht dir gut. Thema der heutigen Folge ist Webscraping. Erzähl doch mal, was bei dir so los ist und wofür du das schon so benutzt hast, wie du da rangehen würdest. Ich bin ganz gespannt.
Ja, moin Sven, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Genau, heutiges Thema ist Webscraping. Also erstmal würde ich den Begriff mal erklären, was man darunter überhaupt versteht. Also primär geht's wirklich darum, um Daten von Webseiten zu extrahieren. Und Daten können Texte, können Bilder, können Links, irgendwelche Produktpreise, Kontaktinformationen oder auch beispielsweise Newsartikel sein oder generell auch ja, jeglicher anderer Content, was auf einer Website zu finden ist, gilt es zu extrahieren. Und weil man ja nicht hergehen will, wenn man beispielsweise Text extrahiert und nicht beispielsweise hier jetzt einfach alles markiert und Steuerung C macht, gibt es dieses Webscraping und dafür auch verschiedene Libraries in ja, verschiedenen Programmiersprachen, um dann diese Informationen rauszuextrahieren.
Genau, also es geht im Endeffekt darum, strukturierte Daten von Webseiten zu nehmen, um sie irgendwo selber dann in der Datenbank wieder abzuspeichern. Es gibt auch ja, viele Unternehmen, die mehr oder weniger ein komplettes Businessmodell darauf eigentlich ausgelegt haben mittlerweile. Wenn beispielsweise man sich Produktseiten anschaut, die Preisvergleiche machen, dann machen die im Prinzip auch nichts anderes, außer auf anderen Webseiten zu gucken, wie teuer werden denn die Produkte dort eigentlich verkauft, zu welchen Preisen, um dann diese Informationen dann wieder zu nehmen und dann selber praktisch darzustellen, um es dann eben zu vergleichen. Auch wenn es dann ja mittlerweile dann auch Kooperationen gibt und man dann vielleicht auch bereitwillig die Daten mittlerweile geteilt werden, haben die eigentlich alle so angefangen, also eben ja, Webseiten systematisch besucht, um dann Preise oder andere Produktinformationen dann eben ja, herauszuziehen, abzuspeichern, um dann vielleicht auch einen Trend darstellen zu können über einen Produktpreis oder ja, über die Informationen, die eben gespeichert werden. Und solche Daten werden auch nicht selten dann wieder an die Hersteller der jeweiligen Produkte auch verkauft. Also wenn ich als Sportgerätehersteller oder Sportartikelhersteller vielleicht wissen möchte, wie werden meine Produkte überhaupt irgendwo dargestellt, angezeigt, zu welchen Preisen werden die verkauft, dann kann ich häufig zu Drittanbietern gehen, die alle möglichen Webstores, Online-Shops nehmen und da eben regelmäßig die Daten eben abgreifen, um zu schauen, ja, wie sieht es denn dann eigentlich aus, welche Bilder werden vielleicht auch von meinen Produkten benutzt, all das, also riesen Bandbreite, was man eben damit machen kann. Und ja, da gibt es so unterschiedliche ja, Möglichkeiten, das zu tun. Ich würde sagen, der gängige Standard ist eigentlich, dass man Python als Programmiersprache dafür benutzt und dann ja unterschiedliche Bibliotheken, Libraries eben installiert. Und zwei davon, die ich am meisten nutze, sind Beautiful Soup und Requests, die beiden Libraries auch eben in Kombination, dass man dann eben eine Anfrage an eine Webseite macht, dann sich diesen kompletten HTML-Baum geben lässt und diese HTML-Struktur, die eben in jeder Webseite drinsteckt, die kann man dann an diese Beautiful Soup Library eben geben. Und darin kann ich dann eben suchen. Und es gibt dann ja unterschiedliche Elemente in diesem HTML-Baum, beispielsweise diese Div-Elemente oder bestimmte Klassen, ja, vielleicht auch bestimmte Formatierungen. Und danach kann ich dann eben suchen und kann eben sagen, gib mir mal alles, was aussieht wie eine Überschrift in der und der Größe oder alles, was aussieht wie eine Information. Ist dann manchmal ein bisschen Detektivarbeit, das richtige Element zu finden. Ein bisschen Knobelaufgabe, macht auch ein bisschen Spaß, das dann tatsächlich zu machen. Und dann ja, kann ich mir den Inhalt eben rausgeben lassen und kann all diese Informationen dann eben wegspeichern. Hast du noch andere Frameworks, die du dafür benutzt oder wofür du das benutzt?
Ja, erstmal ein kleiner Tipp auch für die Zuschauer, was ich jetzt auch gemacht habe häufiger, ist einfach Wenn ich auf die Suche gehe, packe ich doch einfach mal den HTML-Code in ChatGPT und lasse dann einfach mal mein Code mir generieren. Dann muss man vielleicht gar keine Detektivarbeit machen, um an die Information auch zu kommen. Und genau, vielleicht auch für die Zuhörer, die jetzt nicht so technisch affin sind. HTML ist einfach eine Auszeichnungssprache, mit der man Webseiten entwickelt oder einfach ganz früher hat man wirklich nur mit HTML und CSS. Also CSS ist die Auszeichnungssprache für das Design, dass man beispielsweise einen Text dick macht, farbig macht, verschiedene Designelemente mit reinbringt und mit HTML, ja, tippt man den Text, auch was du gesagt hast, mit verschiedenen Tags, die man da hat und Div-Elementen und so weiter, damit man einfach, oder auch verschiedene, gibt es für die Headline, das ist dann ein H1-Tag beispielsweise, wo man dann seine Seite dann aufbauen kann und gestalten kann. Genau, jetzt zu deiner Frage zurück, was ich eigentlich bisher benutzt habe, ist die Bibliothek Selenium. Das ist eigentlich mehr für Webtaste oder so ein Web-Testing-Framework. Es kann aber auch für Web-Scraping benutzt werden. Genau, was man damit machen kann, ist so eine Browser oder da kann man Aufgaben in dem Browser automatisieren. Das bedeutet einfach so beispielsweise mit Web-Elementen, also interagieren. Ich kann beispielsweise Klicks simulieren auf Webseiten mit Python beispielsweise. Und was ich dann gemacht habe, ich habe dann einfach mal einen Buchungsprozess mit Selenium automatisiert. Das heißt, ich habe mir dann auch, oder wie war da mein Vorgehen? Ich habe mir erstmal angeschaut, habe mir die Webseite angeschaut und einfach mal bin durchgegangen, worauf ich denn überhaupt klicken muss. Da war zum Beispiel erstmal muss ich ja die Webseite aufrufen. Das beispielsweise kann man mit der Library Requests machen. Und dann musste ich auf Buchung klicken. Und dann muss man, ja, wenn man auf einer Webseite im Browser mit Rechtsklick und Inspect klickt, sieht man ja den kompletten HTML-Code. Und da muss man dann oder musste ich dann wirklich auf die Suche gehen für die oder zu den verschiedenen Div- und Div-Elementen und den verschiedenen Tags, damit ich dann beispielsweise zu dem Button Buchen komme. Und dann als nächstes beispielsweise musste ich mich einloggen mit meinem User und meinem Passwort. Da musste ich dann simulieren, dass ich meinen Benutzername und mein Passwort auch eingebe. Und so bin ich dann wirklich Schritt für Schritt diesen Buchungsprozess durchgegangen und am Ende, als meine kleine Funktion fertig war, habe ich meinen Code dann in eine Serverless Function gepackt und konnte mir dann jeden Tag automatisiert einen Tennisplatz buchen. Das war eigentlich ganz, ganz nett.
Ja, das ist ganz cool. Und genau das, was du ansprichst, mit diesem Einloggen und irgendwelche Buttons klicken, ist genau dieses dynamische Webseiten-Interaktion, für die man eben Selenium benutzt. Und was ich eben gerade mit Request und Beautiful Soup erklärt habe, ist vor allem, nutze ich vor allem dann, wenn ich keine Interaktion brauche. Also ich kann einfach eine Webseite besuchen und dann wird komplett der Inhalt schon geladen, den ich eigentlich untersuchen möchte, dann reicht das auch. Aber wenn ja, ich im Prinzip mehr brauche und so wie das, was du jetzt beschrieben hast, mehrere Schritte unternehmen muss, um an diesen eigentlichen Inhalt zu kommen, die vielleicht auch ein bisschen komplizierter sind, dann ist das häufig sehr, sehr sinnvoll, da eben diese Selenium Library dann eben zu nutzen, so ein bisschen als Einordnung. Genau. Also das heißt, du hast dich dann damit praktisch erfolgreich schon durch einen Buchungsprozess gelöst, weil es eben keine Capture in dem Sinne gab. Also du musst das jetzt nicht angeben, ich bin kein Roboter, und dann versteht man auch, woher eigentlich diese Abfragen kommen mit ich bin kein Roboter und warum man irgendwelche Puzzle ab und zu lösen muss. Das ist nämlich genau, um sowas eigentlich zu verhindern.
Genau, kleine Anekdote dazu. Ich wurde dann auch irgendwann gefragt, warum ich denn oder wie ich denn immer so schnell buchen könnte, weil man konnte immer 7 Tage im Voraus buchen und ich habe natürlich um 0 Uhr 0 und eine Millisekunde danach lief meine Function und was dazu geführt hat, dass der Buchungsanbieter irgendwann so einen Captcha implementiert hat und dann hat meine Function nicht mehr funktioniert und mein ganzes Programm ging nicht mehr.
Okay, dann bist du direkt an deine Grenzen gestoßen. Hättest du im Prinzip jetzt dich mit neuen Waffen ja, im Prinzip ausrüsten können und hättest noch so Capture-Löser natürlich irgendwo kaufen können, die genau das dann halt wieder machen, aber dann wird es natürlich schon irgendwann sehr, sehr aufwendig.
Ja, auf jeden Fall. Aber das, vielleicht ist es auch ein bisschen interessant zu erklären, wenn man sich mal anschaut, wenn Konzerte oder irgendwelche Events so schnell ausgebucht sind, das sind meistens ja auch nicht oder es sind ja auch keine Menschen dahinter, da werden oft auch solche Web-Automatisierungstools verwendet, um ja eine bestimmte Anzahl an Tickets zu kaufen. Und ja, fast der ein oder andere sich mal gewundert hat, hä, warum ist jetzt auf einmal, wie können die Leute denn so schnell kaufen? Also da steckt wirklich einen Automatisierungs-Library dahinter, wo man innerhalb von Millisekunden die Klicks auch simulieren kann.
Genau, also diese Bot-Farm, sagt man ja mittlerweile dann schon, die man dann auch teilweise kaufen kann und es auch Tools gibt, gerade wenn man sich für den neuesten Sneaker irgendwo interessiert, dann ist so eine Bot-Farm genau mit solchen Tools halt eigentlich aufgebaut und dann hat vielleicht noch irgendwer eine schöne Webseite drumherum gebaut und verkauft dann halt auch die Nutzung des Bots, weil ich unbedingt den Schuh haben möchte, muss ich an der einen oder anderen Stelle mittlerweile schon einen Bot bezahlen, der das dann für mich macht. Und man kennt das vielleicht noch von vor 10 oder 15 Jahren, als alle noch ganz, ganz heiß auf eBay waren. Da konnte man auch diese Bots, die dann auf dem Rechner liefen, laufen lassen, die dann ganz kurz bevor die Auktion zu Ende war, da schnell noch dein Höchstgebot abgegeben haben. Da hat man sich auch mal gefragt, sind jetzt wirklich 100 Leute gleichzeitig vom Rechner und geben wirklich alle in den letzten 5 Sekunden das Gebot ab? Nee, auch das waren damals schon eigentlich Bots, die gebaut wurden. Aber im Endeffekt, den Use Case, den du erklärt hast, ist streng genommen ja kein Web-Scraping in dem Sinne, weil wir im Prinzip keine Daten extrahieren, sondern in dem Fall geht es dann wirklich tatsächlich dazu, jetzt eine Interaktion auf einer Webseite auszuführen.
Ja, genau, das ist richtig. Also ich habe ja keinerlei Informationen mir geholt. Ich habe wirklich mit der Library Selenium eigentlich nur Klicks simuliert und damit dann diesen Buchungsprozess ja nachgebildet. Und ja, genau, hast komplett recht. Das hat wenig damit zu tun, Daten von einer Webseite zu extrahieren. Aber an sich ist es auch eine Interaktion mit dem Web, mit einer Library, mit Python beispielsweise, mit einer Programmiersprache.
Ja, und dieser Capture ist eben eine der Möglichkeiten, so Roboter im Prinzip davon abzuhalten, die Daten zu bekommen. Was man auch häufig sieht und bei allen größeren Plattformen eigentlich auch gemacht wird, ist, dass man eine bestimmte Anzahl an Zugriffen nur erlaubt. Das gab es jetzt ja relativ öffentliche Diskussionen auch zu bezüglich Twitter, wo Elon Musk ja auch die Anzahl von Aufrufen dann eben über bestimmte IP-Adressen oder generell über einen User-Account dann eben auch limitiert hat, um dann eben diese ganzen Bot-Farmen im Prinzip runter zu drosseln. Dann spricht man eben vom Rate Limit und von Throttling, wenn dann die Fachbegriffe hier, also im Prinzip das Drosseln der Anfragen, dass es dann eben heißt, du kannst in einer Stunde nicht mehr als so und so viele Anfragen machen. Das ist eben auch ganz, ganz üblich. Da muss natürlich der jeweilige Anbieter seine Kunden ganz genau kennen, damit man eben diese Drosselung auch sinnvoll machen kann, weil es wird natürlich immer auch irgendwelche Power-User geben, die dein Produkt sehr, sehr stark nutzen und du willst natürlich nicht deine Power-User begrenzen. Das ist genau das, was bei Twitter im Prinzip passiert ist, dass man die das Produkt am meisten genutzt haben und sehr, sehr viele Sachen gelesen haben, bei Twitter genauso ausgebremst hat wie die im Prinzip eine Bot-Farm betrieben haben, um das halt eben zu machen. Und genau, da habe ich dann eben die Möglichkeit, das auf IP-Adressen beispielsweise zu begrenzen oder vielleicht auch anhand von Cookies. Ich kann ja irgendwie auch anders versuchen, nicht nur bei IP-Adressen, sondern auch aufgrund des Browsers irgendwie einen User zu identifizieren. Das wird auch häufig gemacht, indem man sich die Gemengelage der Cookies anschaut. Wenn du unterschiedliche Webseiten besuchst, hast du ja unterschiedliche Cookies. Und da jeder im Prinzip wie so ein Fingerabdruck ganz unterschiedliche Webseiten zu bestimmten Uhrzeiten und in einer bestimmten Kombination besucht, hat fast jeder User eine einmalige Kombination aus Cookies und daran kann man auch wieder versuchen, dann den Benutzer eigentlich ausfindig zu machen und vielleicht auch dann wieder zu sperren. Da hilft dann auch
Ja,
nicht unbedingt mehr der VPN.
das stimmt. Was ich mich jetzt gefragt habe, auch wir hatten auch in den letzten Folgen oder auch in anderen Folgen oft von APIs gesprochen. Warum bieten jetzt solche Webseiten nicht einfach eine API an, um die Daten zur Verfügung zu stellen? Hast du da vielleicht eine Idee?
Ja, also häufig ist es halt so, dass, wie beispielsweise jetzt bei Twitter oder X, wie es ja seit kurzem heißt, man eben sagt, ja, das sind ja Daten, die von den Benutzern auf meiner Seite gelassen werden und die möchte ich nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Ich will einfach nicht, dass jeder diese Daten bekommt. Grundsätzlich gibt es jetzt für Reddit oder Twitter gibt es jetzt schon die richtigen APIs, um die Daten eben auch abzugreifen. Das ist schon häufig verfügbar, aber eben nur gegen Einwurf von Münzen und das ist dann eben nicht ganz so günstig, diese Daten abzugreifen und es will dann eben halt auch bezahlt werden und geht dann schnell in den Bereich rein, wo der typische Hobby-User oder Hobby-Nerd, der da vielleicht sich was zusammengebastelt hat als Lösung, eben nicht bereit ist, so viel Geld entsprechend dafür auszugeben. Und andere Webseiten, wenn ich jetzt beispielsweise ein Shop-Betreiber bin, dann habe ich jetzt nicht so großes Interesse, meine Preise und alle Änderungen meiner Preise ganz bereitwillig der Konkurrenz zur Verfügung zu stellen. Das will ich vielleicht auch ganz aktiv verhindern, weil ich mir eine Intransparenz im Markt wünsche, weil sie vorteilhaft für mich ist. Weil wenn ich eine Transparenz herstelle, dann kann natürlich der andere Marktteilnehmer darauf auch entsprechend reagieren, kann einen günstigeren Preis anbieten, kann ein besseres Angebot anbieten. Ja, deswegen versucht man nicht immer in allen Umständen diese Daten eben zur Verfügung zu stellen. Und ganz häufig gibt es eben auch die Unterscheidung zwischen einer kostenlosen Benutzung einer Website und einer kostenpflichtigen Benutzung einer Webseite. Beispielsweise kann ich professionelle Wetterdaten häufig kaufen, wie beispielsweise auch von Reuters, um beispielsweise am Strommarkt jetzt vorherzusagen, wann eigentlich wie viel Strom über Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen eingespeist wird. Da gibt es komplizierte Vorhersagemodelle, wo man dann viertelstundengenaue Wetterdaten benötigt und gleichzeitig findet man dann einen Ausschnitt dieser Daten häufig kostenlos auf den Webseiten. Aber wenn ich da wirklich eine Vorhersage mitmachen möchte, dann will der Anbieter sich das natürlich bezahlen lassen und sagt, wenn du das strukturell brauchst, dann bezahl doch bitte auch Geld dafür. Und genau da macht die API ja eigentlich auch Sinn. Dann kann ich dafür nach Benutzung bezahlen, je nachdem, wie viele Daten ich dann halt entsprechend brauche, in welchem Umfang, wie häufig ich sie entsprechend abrufe.
Ja, genau, das ist auch eigentlich die interessante Sache, wenn man das so vergleicht mit oder Webscraping gegen API, wo da so ein bisschen der Unterschied liegt. Und natürlich schützen sich auch die Firmen davor oder bauen dann auch genau diese Sicherheitsmechanismen ein, wie zum Beispiel CAPTCHA oder das auch ja, andere mit den Cookies beispielsweise, dass man nicht einfach hergehen kann und die Daten abzapfen kann, sondern wenn ein Unternehmen die Daten freigeben möchte, dann macht man das meistens auch, wie du es gesagt hast, über APIs. Bedeutet, man muss dann wirklich dafür auch bezahlen für die Daten und dass man jetzt nicht einfach umsonst an irgendwelche Daten rankommt.
Ja, und es geht natürlich auch so ein bisschen um die Struktur. Also wenn ich jetzt darauf angewiesen bin, dass die Webseite meiner Konkurrenz oder eines Datenanbieters immer gleich aufgebaut ist, weil ich dann meinen Prozess da drumherum baue, dann hat das auch ein gewisses Risiko, wenn ich jetzt einen kritischen Businessprozess da jetzt baue und ich auf jede Änderung dieser Webseite reagieren muss und meinen Prozess anpassen muss. Dann wird das auch schnell nicht mehr handelbar. Da lohnt es sich wahrscheinlich auch dann schon mal Geld in die Hand zu nehmen und dann stattdessen die gut strukturierten Daten über eine API entsprechend anzuzapfen, zu kaufen und eben dann auch zugesichert zu bekommen, dass die in dem entsprechenden Format jetzt eben angeliefert werden und einer entsprechenden Qualität entsprechend auch ausreichen. Und in den AGBs der meisten Anbieter ist eigentlich auch klar geregelt, dass man diese Daten nicht ohne weiteres abgreifen darf, ohne die Erlaubnis des Anbieters zu haben. Also man sollte das auch rechtlich immer prüfen, ob das jetzt tatsächlich in Ordnung ist, diese Daten jetzt hier strukturell ja, sich zunutze zu machen und die dann selber abzuspeichern. Das ist dann in vielen Fällen auch überhaupt gar nicht gegeben, weswegen das auch wieder für die API spricht, wo dann natürlich aber auch die Nutzungsbedingungen der entsprechenden API wieder auch zu lesen und zu beachten sind.
Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant, finde ich, wie man dann an solche Daten kommt. Ja, wenn wir so ein bisschen auch, da gibt es ja auch noch andere Libraries wie Scrapy oder LXML, die wohl schneller wie Beautiful Soup ist für das Parsen von XML und HTML-Dokumenten oder auch PyQuery. Also es gibt schon eine ordentliche Anzahl an Libraries am Markt, um Web-Scraping zu machen.
Ja, da gibt es ganz coole Sachen. Ich glaube, das meiste immer noch im Python-Kosmos, würde ich mal behaupten. Wahrscheinlich auch ein bisschen was in so Go von Google, bin ich mir sicher. Da gibt es auch bestimmt das eine oder andere, mit dem man das gut machen kann. Aber die Fülle an Libraries ist wahrscheinlich in Python doch mit am größten. Ja, und es ist erstaunlich, wie schnell das geht und mit wie wenig Zeilen Code das eigentlich funktioniert. Ich habe das tatsächlich immer wieder, dass ich mal strukturell Daten mir irgendwo ziehe und häufig einfach auch nur um zu validieren, dass das, was ich gerade irgendwie mache, einigermaßen passt oder Berechnungen, die ich anstelle, irgendwie richtig sind, mal irgendwie eine Marktvalidierung irgendwo zu machen und ohne dass ich die Daten dann tatsächlich irgendwo anders jetzt wieder nutze, sondern einfach mal irgendwie mir einen Ausschnitt zu geben. Und das ist wirklich so, dass ich mit 3-4 Zeilen Code da auskomme, um mir dann mal, ja, beispielhaft einfach mal irgendwelche Preise oder vielleicht auch mal nur einen Mehrwertsteuersatz irgendwo zu geben, um zu gucken, passen denn die anderen Daten, die ich gekauft habe, wirklich? Stimmen die Mehrwertsteuersätze, die ich dazu gekauft habe, zu den jeweiligen Produkten, die ich vielleicht in meinem Shop anbieten möchte, beispielsweise? Ja, cool. Hast du noch andere Use Cases, die dir in Bezug auf Web Scraping einfallen? Irgendwas, was deine Kunden regelmäßig machen?
Ehrlich gesagt, machen meine Kunden nicht viel mit Web Scraping. Also nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ziehen die sich mal Wetterdaten ab. Die nutzen oft APIs, um Daten zu kombinieren auf ihrer Data-Plattform. Aber ich bin mir sicher, dass die Web-Scraping nutzen, aber ehrlich gesagt hatte ich jetzt noch nicht oft mit Kunden oder war mit Kunden dazu im Gespräch mit oder um über Web-Scraping zu sprechen.
Ja, ich meine, wenn man die Möglichkeit hat und du bist ja viel mit, gerade mit Großkunden eben im Austausch, dann, ja, wenn man die Möglichkeit hat, eine API zu nutzen, dann macht man das natürlich häufig auch lieber und gerne und hat eben einen sauberen Prozess, den man dann eben nutzen kann, wo man sich auf die Daten auch ein bisschen besser verlassen kann. Aber gerade, um jetzt auch mal auf dieses ganze Thema Long Language Model zu schauen, da ist es schon auch so, dass da auch immer viel kritisiert wird, dass ein Großteil dieser Modelle, eben auch ChatGPT und andere, auf Daten aufbauen, die sie irgendwo aus dem Internet gezogen haben und dann eben auch aus öffentlich verfügbaren Quellen eben diese Daten genutzt haben, um dann die eigenen Modelle anzureichern. Und das ist eben auch Teil des Grunds, warum es gerade so eine Bewegung gibt, dass man sagt, man versucht den Zugriff darauf mehr und mehr einzuschränken und will das nur noch über bezahlbare APIs machen, weil das natürlich auch einen Mehrwert bietet, diese ganzen Daten. Und ja, hat halt schon eine größere Diskussion dann entsprechend zur Folge. Aber ja, wird dementsprechend schon viel genutzt, wahrscheinlich deutlich mehr, als man sich in vielen, vielen Businessmodellen vorstellen kann. Fast jeder Preisvergleich wird hier und da eine Lösung haben, die auf Web-Scraping aufsetzt. Fast jedes größere generative Machine Learning Modell wird irgendwo auf Daten aufsetzen, die irgendwo mal Web-Scraping genutzt haben. Und dann hoffentlich ganz legal unter entsprechender Beachtung der Nutzungsbedingungen der Webseiten hoffentlich auch agieren.
Genau, sowas ist halt bei großen Enterprises fast nicht möglich, dass die, ich sag mal so, sowas riskieren, weil wenn sowas an die Öffentlichkeit gerät, dann ist natürlich die Reputation von so einer Firma oder auch innerhalb die Leute werden das einfach nicht machen. Und ich glaube, deswegen sind eher so, ich würde sagen, eine kleinere Firmen oder auch Startups oder wenn man so kleinere Lösungen baut, das ja, geht man eher mal schneller hin und holt sich auf diesem Weg die Daten.
Ja, häufig natürlich auch in so einer MVP-Phase, wo ich irgendwie zeigen möchte, dass das die Daten überhaupt hergeben, aber ich vielleicht bei dem Anbieter noch nicht anfragen möchte, ob ich die Daten haben kann, irgendwie noch da nicht in eine Verhandlung steigen möchte. Ich möchte erstmal wissen, würde das überhaupt funktionieren? Und wenn ich gerade ja noch an der Idee bin, vielleicht noch vor der Gründung, dann wird das natürlich schon viel genutzt. Wichtig ist, dass man dann den Absprung nicht verpasst und nicht sagt, naja, mein ganzes Modell basiert hier illegalerweise auf Daten, die ich gar nicht hätte sammeln dürfen und dann nie diese Daten legal beschaffe. Das sollte so nicht passieren, weil das dem ganzen Business natürlich ein absolutes Risiko aussetzt. Da hast du vollkommen recht.
Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema Webscraping ausführlich und detailliert erklärt. Und genau, wir haben ja auch seit neuestem einen Account bei Buy Me a Coffee. Und vielleicht, wenn die Zuhörer sich mal überlegen, wir sitzen ja auch manchmal oder auch öfters zusammen und müssen uns natürlich auch über verschiedene Themen auch mal ja austauschen oder wir müssen uns auch Themen für den Podcast überlegen. Und genau unter der URL buymeacoffee.com/Audiodatei könnt ihr uns einen Kaffee spendieren, dass, wenn wir uns nächstes Mal treffen, auch ja mal einen Kaffee gönnen können. Und genau, da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns dahingehend ein bisschen unterstützen würdet. Und genau, dann würde ich sagen, freue ich mich auf die nächste Folge und wünsche dir noch einen schönen Abend, Sven.
Den wünsche ich dir auch und ich freue mich schon auf den ersten ausgegebenen Kaffee. Audiodatei mit AI am Ende. Einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.
Danke, ciao.
Auch nicht mit einem Freund.